Ja, liebe Hörer, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Wir haben ja vor einer Woche offiziell mit dem Seminar begonnen und ich hoffe vor allem, dass Sie Ihre tägliche Gebetszeit mit Hilfe des Begleitheftes wirklich einhalten konnten. Dass Sie diese kleinen kurzen Texte sich anschauen, mit dem Herrn drüber sprechen, sich auch wirklich fragen, was bedeutet das für mich? Ich habe dann auch gehört, dass Reihe doch in Gemeinschaft diese Sendung hören und verfolgen, dass also größere Anzahlen von Begleitheften gemeinsam bestellt worden sind. Es ist dann eine wunderbare Gelegenheit, dass Sie dann mit Ihren Mitmenschen auch darüber sprechen können und nicht nur ganz allein also dieses Seminar machen, auch gemeinsam beten, auch mit dem Herrn wirklich laut sprechen. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind für unser religiöses Leben. Ja, heute das Thema also Erlösung wovon? Wenn Sie die Nachrichten im Radio und im Fernsehen anschauen oder auch in der Zeitung, jeden Tag ist die Rede von Kriegen, von Verbrechen, Terror, von Armut, Ausbeutung, unguten Verhältnissen in den unterschiedlichsten Formen. Und wir sehen daraus, die Welt, so wie sie heute ist, ist grundlegend nicht in Ordnung. Da fehlt irgendetwas, da stimmt irgendetwas nicht. Vor allem ist sie nicht friedlich. Sicher, wir Menschen, wir wünschen uns Friede und Eintracht zu haben. Wir hätten gerne eine Welt, die geordnet ist, wo wir spüren, hier geschieht das, was Gott will. Aber wir lesen jeden Tag in der Zeitung und im Fernsehen und so weiter, hören was und sehen was. Der Wille Gottes geschieht eben bei vielen, in vielen Fällen gar nicht. Und das gilt also fürs Große, das gilt für die Politik und für die Wirtschaft und die Welt insgesamt, aber es gilt auch für den Einzelnen. Auch der Einzelne erlebt, dass auch bei ihm grundsätzlich etwas nicht in Ordnung ist, grundlegend nicht. Wie viel Not, ich kriege ja auch immer wieder Anrufe von Leuten, die also in Eheproblemen stecken, mit den Kindern, mit der Gesundheit, die von Ängsten geplagt sind, von Depressionen, die sich unsicher fühlen oder auch keinen Sinn in diesem Leben finden, die Misstrauen haben gegen ihre Mitmenschen, die Befürchtungen haben, die unter Untreue leiden und was es alles gibt. Also es gibt eine Vielzahl von Problemen. Übrigens, ich erinnere mich gerade, ich habe Kim Collins, diese Deutsch-Amerikanerin, vor einigen Jahren mal kennengelernt, habe sie dann auch eingeladen, wie ich noch Pfarrer war, zu mir in die Pfarrei zu kommen, mit meinen Leuten zu beten, mit Handauflegung, wobei die Einzelnen dann auch so ihre Nöte nennen durften. Und da sind mir so die Augen aufgegangen, wie viel Not es bei Familien gibt, wo ich meine, ach, bei denen ist eigentlich alles in Ordnung, die leben friedlich und gut alle zusammen und auf einmal sehe ich und höre ich, nein, es ist nicht so, so viele Not. Wie gesagt, wir Menschen sind mit dieser Not im Großen und im Kleinen, auch ganz im persönlichen Bereich, ständig konfrontiert. Und die Menschen, seit es Menschen gibt, haben nie aufgehört zu versuchen, diese Schwierigkeiten, diese Probleme zu lösen. Aber es zeigt sich immer wieder, der Mensch ist einfach dazu nicht in der Lage. Da gibt es eine ganze Reihe Versuche, wo man gedacht hat, ach ja, auf diesem Weg können wir diese Probleme lösen. Und dann wird es gut werden. Zum Beispiel so ein großer Lösungsversuch war der Kommunismus. Marx und seine Nachfolger haben gesagt, ja, der Unterschied zwischen Armen und Reichen, das ist das grundlegende Problem, dadurch entstehen alle anderen Probleme. Wir müssen das abschaffen, wir müssen den Privatbesitz an Produktionsmitteln, an Fabriken, an den Werken und so weiter, das muss man abschaffen, die müssen sozialisiert werden, das muss Staatseigentum werden, verstaatlicht werden und dann wird alles gut werden. Man hat tatsächlich damals geglaubt, wenn man das so einführt, in Russland, aber auch in der DDR, dann kann es überhaupt keine Verbrechen mehr geben, keine Süchte, keine Eifersüchteleien mehr. All diese Dinge, die einem im Leben ständig begleiten, die hören alle auf. Und man hat dann, wenn eben dann doch leider Gottes so Verbrechen passiert sind, hat man versucht, sie geheim zu halten, weil das ja der eigenen Einstellung widersprochen hat. Das durfte nicht in die Zeitung. Übrigens, der Nationalsozialismus hat es ähnlich gemacht. Da wurde auch eine geordnete Welt vorgetäuscht und in Wirklichkeit, wie ungeordnet sie war, haben wir ja nach dem Krieg dann kennengelernt. Beim Nationalsozialismus war so der Gedanke, ja, die Juden sind an allem schuld. Wenn wir keine Juden hätten, dann hätten wir dieses ganze Elend, Not und Arbeitslosigkeit, was es halt immer wieder gab, und Sittenlosigkeit, das hätten wir alles nicht. Die Juden enteignen, vertreiben, an Umbringen hat man zunächst nicht gedacht. Das kam dann erst im Krieg 1941 dazu, in der sogenannten Endlösung. Endlösung, schon dieses Wort sagt, aha, jetzt werden endgültig die Probleme der Erde gelöst. Und man hat auch gemeint im Nationalsozialismus, ja, die deutsche Rasse ist ja die führende. Wenn wir die Herrschaft in der Welt haben, dann wird alles gut. Und genau das Gegenteil ist passiert beim Kommunismus ja auch. Diese Versuche, diese Probleme zu lösen, scheitern immer wieder. Aber der Mensch hört nicht auf, immer wieder zu probieren. Es muss doch einen Weg geben, das zu lösen. Zum Beispiel auch dann diese Wirtschaftsordnung, die wir heute haben, die ja doch in Richtung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung geht, wo man sagt, ja, wenn alle wohlhabend sind, wenn alle Überfluss haben, dann werden auch alle glücklich sein und dann werden all diese vielen menschlichen Probleme gelöst sein. Sicher ist es gut, wenn man eine Wirtschaft hat, die den Menschen gut herausholt aus der Armut. Aber die Probleme, das sehen wir ja heute, sind keineswegs gelöst. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass es wieder rückwärts geht mit unseren Dingen und dass wir die ganzen Streitigkeiten, die wir jetzt auch in der Politik erleben, dass wir die Probleme nicht lösen können. Dann hat es lange Zeit auch die Vorstellung gegeben, ja, schuld daran sind die schlechten Wirtschaftsverhältnisse oder die staatlichen Verhältnisse, dass wir Diktatoren haben, dass wir Könige haben, dass an den Höfen allerlei Unsinn passiert, müssen wir alles abschaffen. Wir brauchen Demokratien, demokratische Verfassung und dann wird alles gut werden. Denn die Mehrheit wird immer die richtige Lösung finden. Die große Mehrheit lässt sich nicht in die Irre führen. Also braucht man nur abstimmen und dann haben wir immer die richtigen Lösungen und alles wird gut werden. Dass das nicht stimmt, sehen wir ja heute. Vor allem sehen wir ja auch, dass die Mehrheit durchaus auch in die Irre gehen kann und falsche Lösungen für richtig hält. Bis hin, sicher, Hitler hatte vor 1933 und auch bei der ersten Wahl 1933 keine wirkliche Mehrheit in Deutschland. Aber es gab bestimmt Zeiten, so 1937, 1938, wo Hitler eindeutige Mehrheiten in Deutschland gehabt hätte, wenn überhaupt freie Wahlen noch gegeben hätte. Wieder eine andere Lösungsversuch ist die Psychologie, dass man sagt, ja, in der Tiefenpsychologie und in den verschiedenen Therapien, die wir heute kennen, da können wir den Menschen seelisch gesund machen, da können wir ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen und auf diesem Wege, da kommen sie zu einem friedlichen Zusammenleben und die Menschen werden glücklich sein. Und wenn wir uns genau hinschauen, wir haben zwar noch und noch Psychotherapeuten und viele, viele Menschen, die dort anstehen, die gar nicht behandelt werden können, weil sie so einen starken Zuzug haben. Aber die Lösungen, dass die Menschen jetzt auf einmal glücklicher werden, dass die Ehen besser würden, dass die Kinder glücklicher und zufriedener wären, keineswegs. Im Gegenteil, wir sehen, dass es da eigentlich immer problematischer noch wird. Dann wieder ein anderer Lösungsversuch ist, dass man sagt, ja, es gibt so neue Heilswege, die über Sekten oder über bestimmte Kulte, New Age, nichtchristliche Religionen, da, was da so aus Asien zu uns rüberkommt, da muss man sich interessieren, da kommen die Lösungen, dann wird alles gut werden. Und wer ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie viel Unglück auf diesem Weg schon auch nach uns, nach Deutschland gekommen ist, wie viele Menschen auf diesem Weg wirklich zugrunde gerichtet worden sind, dass man wirklich sagen kann, wer solche Wege geht und meint, hier Lösungen finden zu kommen, der kommt vom Regen in die Traufe. Denn hinter diesen Dingen stehen nicht selten Mächte der Finsternis, die den Menschen kaputt machen. Und wie stark dieser Zug in dieser Richtung heute ist, ist mir jetzt dieser Tage aufgefallen, da kriegte ich doch hier aus der nächsten Nähe eine Broschüre in die Hand mit Buchtiteln, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Da waren sage und schreibe 260 Buchtitel angegeben, die empfohlen werden und die zweifellos auch gelesen werden. Auch übrigens in den katholischen Buchhandlungen, die meisten katholischen Buchhandlungen existieren ja als solche gar nicht mehr. Es sind viele zugemacht worden und bei vielen hat man, bevor sie geschlossen worden sind, festgestellt, dass der Bereich über Okkultismus und Esoterik viel größer war und viel mehr Käufer gefunden hat als über das im Religiösen. Wie viele Menschen heute meinen, hier ihr Heil finden zu können. Und wie gesagt, wer weiß, was da alles an Unheil zu uns reinkommt, der kriegt das Grausen. Aber vorläufig meinen die Menschen, viele eben leider Gottes, immer noch, ja, damit muss man sich beschäftigen, da wird alles gut. Das sind also alles so falsche Möglichkeiten, zu versuchen, diese Probleme mit der Welt zu lösen. Ein weiterer Lösungsversuch, oder der auch immer noch, den es immer noch gibt, das ist ein verweltlichtes oder traditionelles Christentum. Verweltlicht, wo man sagt, ja, also die Frage nach Gott, das ist gar nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, ich bin gut zu meinen Nächsten, ich tue was für sie, ich spende für sie, ich führe ein anständiges Leben, probier wenigstens, dass ich das einigermaßen hinkriege. Oder beim mehr traditionellen Christentum, ja, ich erfülle meine religiösen Pflichten, das ist mir wichtig, ich will nie im Gottesdienst fehlen und mache alles sozusagen nach religiöser Vorschrift und im Übrigen lebe ich so, wie ich es für richtig halte und wie ich es immer gemacht habe. Wie gesagt, all diese Lösungsversuche führen letzten Endes in die Irre. Keiner bringt wirklich das, was die Menschen sich davon erhoffen, werden immer wieder neu enttäuscht. Und warum ist das so? Weil eben hinter dieser Unordnung, die wir in der Welt erleben und diese Vielzahl von Problemen, hinter ihnen steht die Macht der Sünde und die Macht der Finsternis. Und es ist wirklich eine Katastrophe heute in Deutschland, dass selbst bis in die Kirche hinein diese Dinge nicht mehr recht gesehen werden. So ungefähr, ach na ja, Sünde, davon hat man früher mal gesprochen, heute spricht man doch von sowas nicht mehr. Und es ist alles nicht so schlimm, deswegen brauchen wir auch keine Beichte mehr, wenn wir da so einen Bußgottesdienst besuchen. Das genügt alles schon. Und im Übrigen, früher hat man das so ist ja alles so ernst genommen. Nein, das macht man halt nicht mehr so. Das ist nicht mehr nötig. Da ist man wirklich dem Bösen auf den Leim gegangen. Jesus hat von Satan gesagt, er ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Beherrscher dieser Welt. Und er will sich mit aller Gewalt durchsetzen. Und ja, er hat ja auch Jesus gesagt, er würde ihm alle Reiche der Welt geben, dass er wirklich Jesus im Auftrag Satans Weltherrscher werden könnte. Und viele, die Weltherrschaft versucht haben, haben sich ja, wie gesagt, dieser Hilfe wahrscheinlich auch bedient. Bis hin zu Hitler, wo ich das ja auch vermute. Und auch, schauen wir uns an, in den Medien, wie das Christentum ständig heute angegriffen wird, schlecht gemacht wird, wie man es runter macht, wo man nur kann und ganz welche großen Schwierigkeiten, wenn man da, denken Sie an den Kampf um Radio Horeb, ob der in München eine UKW-Welle bekommt und wie gesagt, das ist ja sowieso in Deutschland die einzige, die er hat für den Bereich München, die Hoffnung, in ganz Deutschland gehört zu werden mit einem religiösen Sender. Also das ist ja in weitester Ferne, leide Gottes noch, weil dieser Widerstand da ist. Ich habe kürzlich auch mal gelesen, dass ein indischer Pater, Pater Rufus Pereira, gesagt hat, diese Neuevangelisation, der Satan setzt alles daran, dass sie nicht gelingen kann. Und wie gesagt, die Sünde beherrscht uns. Und wir kennen ja diese Erzählung vom Sündenfall, wie das angefangen hat, wie die Menschen statt Gott zu gehorchen, sich an dem Satan zum Opfer gefallen sind, seine Lügen geglaubt haben. Und diese Lügen werden ja heute, wie gesagt, massenweise geglaubt. Der Satan kann sagen, was er will. Die Leute sagen, ja, ja, das wird schon richtig sein. Und wir, so hat Paulus mal gesagt, wir sind an die Sünde verkauft. Das heißt, ja, oder wir sind, schreibt er auch mal, wir sind Sklaven der Sünde. Der Mensch kann zwar sagen, ich will nicht sündigen und ich will das nicht, aber er entdeckt sich, dass er nicht anders kann, dass er mehr oder minder gezwungen ist oder unfrei ist. Diese Unfreiheit sehen wir in verschiedener Weise. Zum Beispiel, wenn Menschen einander immer wieder in die Haare kriegen. Sie nehmen sich vor, ja, also das soll jetzt nicht mehr passieren. Vielleicht entschuldigen sich sogar, aber bei der nächsten Gelegenheit sind sie wieder da, wo sie vorher auch waren. Paulus sagt, ich tue nicht das, was ich will. Römer 7, im 7. Kapitel, Vers 14. Sondern ich tue das, was ich hasse, das, was ich nicht will, das tue ich. Und er seufzt darüber, oh, ich armer Mensch, wer wird mich erretten? Das ist, wie gesagt, immer wieder die Erfahrung der Menschen am stärksten, die Fesseln, mit denen der Böse auch die Süchtigen gefesselt hat. Ich kann mich erinnern, dass vor einiger Zeit hatte ich mit einem Mitbruder da ein Gespräch und er sagte, ach ja, so viele Worte im religiösen, im kirchlichen Bereich, die können wir nicht mehr gebrauchen, die versteht kein Mensch mehr. Da habe ich gesagt, na, was denn zum Beispiel? Ja, sagte das Wort Erlösung. Natürlich, wenn ich nicht mehr um die Macht der Finsternis und Satans weiß, dann weiß ich auch gar nicht, von was ich erlöst werden soll. Nämlich von dem, der diese ständige Unordnung in die Welt hineinträgt. Und nur, wenn ich davon loskomme, nur dann kann es in dieser Welt besser werden. Wie gesagt, bevor ich da weiter fortfahre, machen wir eine kleine Pause und wollen uns da ein Lied anhören. Ja, liebe Hörer, aus dieser Not von Sünde und den Mächten der Finsternis kann uns nur einer retten, und das ist Gott. Und genau das ist der Inhalt der frohen Botschaft. Wir sprechen doch vom Evangelium, von der frohen Botschaft. Die frohe Botschaft heißt, Rettung ist möglich. Rettung, Befreiung aus diesen Fesseln des Bösen und aus diesen Fesseln dieser sündigen Welt und dieser sündigen Umstände um uns herum ist möglich. Und zwar durch Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns da wirklich Rettung und neues Leben zu schenken. Wir kennen diese berühmte Stelle aus dem Johannesevangelium, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist hierher gekommen, in Jesus Christus, um uns zu befreien, um uns einen Weg heraus aus dieser Not und diesem Elend zu führen. Und er lädt uns ein. Jeder, der der Einladung folgt, dem ermöglicht Gott, diesen Weg in die Freiheit zu gehen. Freiheit der Kinder Gottes, diese Freiheit, die mich davon befreit, von dem Zwang, immer wieder zu sündigen, immer wieder Böses zu tun. Nur er kann das uns wirklich schenken. Gott ist Mensch geworden, um die Herrschaft der Finsternis zu brechen. Dass diese Finsternis, die über der Erde gelegen hat, von den Mächten der Finsternis her, dass das durchbrochen wird. Aber wie gesagt, ich muss die Einladung annehmen. In der geheimen Offenbarung heißt es mal so schön, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich eintreten und Gastmahl mit ihm halten. Er will zu mir kommen, wenn ich öffne. Es ist nicht so, dass Jesus sozusagen selber die Türe zu mir öffnet. Er klopft an. Öffnen muss ich selber, muss sagen, ja, Herr, ich habe dein Klopfen gehört, bitte komm herein. Genauso wie ich es beim ersten Vortrag ja schon sagte, wenn ich auf dem Thron meines Ich sitzen bleibe und der Herrscher meines Lebens sein will, setze ich Jesus nicht drauf. Ich muss runtergehen von meinem Thron und sagen, bitte Herr, besteige du den Thron, ich will deinen Willen tun. Hier ist also eine Veränderung möglich. Solange ich selber mein Leben allein bestimmen will, ohne Gott leben will, dann bleibe ich in der Finsternis und ich werde nicht befreit davon. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Mächte der Finsternis besiegt. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Mächte, die ja nicht wussten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sie haben ja nur gemerkt, ein Prophet, ein heiligmäßiger Mann und so weiter, sie waren gewohnt, alle Menschen sind unter ihrer Herrschaft. Keiner wird davon frei, sie sind die Beherrscher. Und nun versuchen sie, Jesus mit allen Mitteln dazu zu bringen, dass er klein beigibt, dass er kapituliert vor ihnen. Und sie sagen sich, ja, wir müssen ihn nur so quälen, wie es irgend geht. Irgendwann bricht er zusammen. Und Jesus bricht eben nicht zusammen, sondern er ist freiwillig, geht er ans Kreuz. Er opfert sich selber, damit wir frei werden. Er gibt sein Leben dahin, damit wir frei werden von diesen Mächten der Fesseln des Bösen, von diesen Mächten der Finsternis. Und in diesem Opfergang, den wir ja in jeder Messe wieder bewusst feiern, deswegen Messopfer, er opfert sich für uns in unserer Gegenwart. In jeder Messe wird dieser entscheidend wichtige Vorgang Gegenwart, dass Jesus sich für uns hingibt, damit wir von ihm das ewige Leben bekommen. Wie gesagt, der Böse hat alles versucht, um Jesus zu zerbrechen. Und es ist ihm nicht gelungen. Jesus betet ja diesen berühmten Psalm 22 am Kreuz. Der beginnt mit diesen Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber lesen Sie mal weiter, was da gesagt wird. Da wird die ganze Kreuzigung geschildert in diesem Psalm. Es lohnt sich wirklich, ihn einmal aufzuschlagen und nachzulesen. Und am Schluss ist es ein Siegespsalm, wo Jesus weiß, ja, das, was hier geschieht, geschieht zum Heil der Menschen. Und wie gesagt, hier geschenkt uns, nachdem Jesus selber diesen Bann des Bösen gebrochen hat in seinem Tod und nicht kapituliert hat, diesen Sieg schenkt er uns. Ich denke mir das auch in Bezug auf den Heiligen Geist. Jesus sagte am Kreuz, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und dieser Geist, den er da zurückgibt, aus dem heraus er all diese wunderbaren Dinge in seinem Leben getan hat, die Heilungen, die Predigten, die Brotvermehrung, all diese Geschichten, diesen Geist gibt er an den Vater zurück und am Pfingsten wird dieser Geist über die ganze Kirche ausgegossen, über alle, die zum Glauben kommen, alle, die sich neu dafür öffnen. Und zwar mit dem Auftrag, das, was Jesus getan hat, jetzt in ihrem eigenen Leben fortzusetzen. Wenn ich das nicht tue, wir werden noch genauer darüber sprechen, wenn ich die Hände in den Schoß lege, sage, ach ja, jetzt bin ich erlöst, jetzt bin ich befreit, wunderbar, schön ist das, und nicht sehe, dass ich gesandt bin, weiterzugeben den Sieg, den er mir gezeigt hat, dass ich helfe, dass andere auch frei werden, dann habe ich die Erlösung im Grunde genommen gar nicht kapiert und auch den Auftrag Jesu nicht kapiert. Wir alle sind gesandt, mitzuhelfen, dass dieser Weg des Heils immer weiter zu immer mehr Menschen hindurchdringt. Ganz gleich jeder von Ihnen, der als Hörer jetzt dabei ist und sich auch für dieses Seminar entschließt. Wenn Sie dem Herrn dann am Ende des Seminars Ihr Leben neu schenken, heißt das, ja, Herr, ich habe begriffen, ich soll jetzt hinausgehen und mithelfen, dass andere auf meine Weise mithelfen, dass andere auch zum Heil finden. Dieses Heil ist für alle und ich bin sozusagen eine Durchgangsstation. Jesus hat den Jüngern ganz klar diese Aufträge gegeben. Wie gesagt, wir werden darüber sprechen. Der Herr will alle aus diesen Fesseln der Sünde befreien. Ganz besonders typisch sehen wir das bei den Süchtigen. Ich habe ja selber früher auch mit Trinkern gearbeitet, kenne das. Ich weiß auch, was mit der Rauchsucht und so weiter ist. Die Süchte sind ein Zeichen, dass der Böse mich gefesselt hat. Und zum Beispiel ein Alkoholiker, es ist nahezu unmöglich, dass der aus eigener Kraft, wenn er wirklich süchtig war, aus seiner Sucht herauskommt. Und das gilt letzten Endes eigentlich fast für alle Süchte. Da frei zu werden, übersteigt die Möglichkeit des normalen Menschen. Und die anonymen Alkoholiker, die haben da so ein Papier, 10- oder 12-Punkte-Programm, das sie ihren Leuten geben. Ne? Das sind ja die Leute, die also selber sagen, ich weiß, ich bin alkoholsüchtig. Und sie gehen in diese Gemeinschaft, um sich helfen zu lassen. Und da steht in diesem Papier bei einem Punkt, aus eigener Kraft wirst du das nicht schaffen, von deiner Sucht loszukommen. Du brauchst die Hilfe Gottes und in Klammern oder wie immer du das nennen willst, weil es ohne diese Hilfe, die von außen kommt, vom Jenseits sozusagen kommt, kommst du nicht frei. Und das gilt, wie gesagt, für alle Süchte. Und da gibt es auch eine Gemeinschaft, manche von Ihnen haben das schon gehört, gibt es ja dieses wunderbare Büchlein, Das Kreuz und die Messerhelden von Wilkerson. Das haben ja, ich glaube, es hat eine Weltauflage von 30 Millionen. Und das haben auch hier in Deutschland viele Tausende schon gelesen. Viele sind auch dadurch zur charismatischen Erneuerung gekommen. Dieser Pastor zeigt, wie Gott ihm hinführt zu den süchtigen Jugendlichen und dass er denen helfen soll. Und dann entdeckt er in dem Moment, wo er mit denen betet und die vom Heiligen Geist erfüllt werden und die sich bekehren und wirklich auf diesem Weg bewusst gehen, bricht die Macht der Sünde und die Macht der Sucht zusammen und die werden frei. Und auf diesem Weg sind auch hier in Deutschland, diesem religiösen Weg, sind tausende Süchtige inzwischen frei geworden. Und ich habe mal eine Statistik gelesen, es gibt ja verschiedene Gruppen in Deutschland, die also die Süchtigen zu befreien suchen, gerade die Rauschgiftsüchtigen. Und dann die einen haben also ans Gesundheitsministerium gemeldet 7%, die anderen haben 11% Heilungen genannt, manche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und diese Gruppe Teen Challenge heißt sie, die hat ans Gesundheitsministerium damals ihre Statistik geliefert mit über 80% Heilungen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube es waren 84% der Leute, die, wenn sie bei Ihnen das halbe oder dreiviertel Jahr oder ich weiß nicht, oder vielleicht auch ein Jahr, diese Entziehung mitgemacht haben und diesen Weg mitgegangen sind, verdauernd frei geworden sind von ihrer Sucht. Wie gesagt, Gott kann uns befreien, wenn wir wollen. Das ist immer unsere Entscheidung, ob ich mich auf diesen Weg einlasse. Und wie gesagt, es geht bei dieser Erlösung um noch sehr viel mehr. Es geht darum, dass der Herr mir hier auf dieser Erde ein neues und gelingendes Leben schenken möchte, ermöglichen möchte. Immer wieder treffe ich Leute, die, und auch im Radio Horeb sind ja schon viele da zu Wort gekommen, die also vorher ein schwieriges Leben und fern von Gott gelebt haben. Und dann, nachdem sie diesen Weg mit Gott eingeschlagen haben, auf einmal entdecken, mei, jetzt gelingt mir so vieles, was mir vorher nicht gelungen ist. Ich habe das ja übrigens selber auch so erlebt, ne? Wie ich als junger Mensch, ich habe mich schon in frühen Jahren, so 12, 13, 14, immer mehr vom Glauben entfernt, bin in keine Kirche mehr gegangen, war ja damals evangelisch. Und wie ich dann mit 22, 23 Jahren mich allmählich dem Glauben, und zwar diesmal dem katholischen, ne, mit Hilfe meiner späteren Frau, angenähert hatte und dann auch die erste heilige Kommunion empfangen habe, zum Glauben in die Kirche aufgenommen worden bin, auf einmal entdeckte ich, jetzt kommt mein Leben in Ordnung. Jetzt wird so vieles anders. Dieses ständige von Gefühlen hin und her gerissen werden, dieses innere seelische Chaos, das hört auf. Vor allem habe ich damals sehr deutlich gemerkt, ich kann auf einmal lernen. Ich bin wieder frei, mein Geist ist frei. Ich kann mich mit der Welt zuwenden, weil ich einen Halt in Gott habe. Und jetzt bin ich wieder frei, habe sozusagen die Kräfte frei, mich auseinanderzusetzen mit der Welt. Und ohne diese Entscheidung und Entwicklung, glaube ich, wäre mein ganzes Leben anders gelaufen. Und ich hätte wahrscheinlich genauso wie viele andere auch mit meiner Ehe irgendwann einmal Schiffbruch erlitten. Das ist ja auch interessant, dass heute die vielen Ehen, die kaputt gehen, und ich habe das ja wiederholt auch schon in Radio Horeb betont, gehen kaputt, weil die Menschen Gott nicht mehr kennen, weil sie fern sind von ihm und weil da dann der Böse die Möglichkeit hat, dieses Ehepaar gegeneinander aufzubringen, so lange, dass die sich so lange auf die Nerven gehen, bis sie auseinandergehen, bis es nicht mehr weitergeht. Und der Böse möchte ja dann in der Regel noch mehr. Sehr oft gelingt es ihm ja dann, diese Leute in Not und Verzweiflung zu setzen. Ich erlebe es auch jetzt gerade wieder aus der Nähe, wie schwer das ist, wenn da plötzlich aus einer langjährigen Ehe der Mann ausbricht. Ja, hat sich verliebt, hat jemand Neues gefunden und jetzt die Frau wie vor den Kopf geschlagen, weiß über sich nicht mehr zu helfen. Ne? Wie der Böse die Menschen da in diese Verzweiflung hineintreibt und in diese Not. Und was er erreichen möchte, ist, dass sie sich das Leben nehmen. Er möchte alles zerstören, was es auf dieser Welt gibt. Zerstören der Ehe, der Familie, Zerstören der Wirtschaft, Zerstörung des Staates, Zerstörung der Völker. Ne? Unser deutsches Volk, da ist er mächtig dran, es zu zerstören, dass es irgendwann mal aufhört zu existieren, wenn es so weitergeht. All das sind die Werke des Bösen. Gott möchte aber, dass unser Leben gelingt, dass wir mit unseren Mitmenschen in Frieden und Eintracht leben können, dass wir ihnen immer wieder verzeihen, dass unsere Ehen gut werden. Und schließlich, Jesus lebt in der Kirche fort. Viele Menschen meinen, ja, Jesus, ja, ist ja gut und Vorbild und ja, aber Kirche mit Kirche kann ich natürlich nichts anfangen. Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist der Leib Christi, der von seinem Geist erfüllt werden soll. Wenn wir wirklich eine lebendige Kirche sind, wo der Heilige Geist herrscht, die Priester vom Heiligen Geist erfüllt sind, die Bischöfe bei unserem Papst sieht man es ja ganz deutlich, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Die Gläubigen, Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, man spürt es überhin, wenn man in eine Gemeinschaft kommt, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Da fühlt man sich sofort wohl, da ist, ja, Jesus gegenwärtig. Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich da. Und genau das ist Kirche, dass wir in der Gemeinschaft der Gläubigen Jesus gegenwärtig erleben. Und Jesus ist auch gegenwärtig in seinen Sakramenten. Die alten Kirchenväter haben gesagt, alles, was an Jesus sichtbar gewesen ist, solange er hier als Mensch auf unserer Erde gelebt hat, ist in die Sakramente eingegangen. Über die Sakramente komme ich ständig mit Jesus in Berührung. Wenn ein Kind getauft wird, ist es im Grunde Jesus, der es tauft. Wenn ich die Eucharistie empfange, empfange ich Jesus, der immer wieder neu in mich hineinkommt und mich Geist, Leib und Seele mit seiner Gegenwart erfüllen will. Bei der Firmung, Jesus kommt im Heiligen Geist auf mich herab und gibt mir die Gaben, die ich brauche, damit ich meinen Nächsten dienen kann. Und so könnte man bei jedem Sakrament zeichnen, ja, durch die Sakramente, die die Kirche ja von allem Anfang an in dieser Weise kennengelernt hat. Durch die Sakramente ist Jesus bei uns und setzt uns frei und ermöglicht uns, wenn wir uns wirklich für ihn öffnen und unseren Eigensinn, andere Wege gehen zu wollen, fahren lassen, dann ermöglicht er uns dieses schöne Leben. Und überall, wo Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, dort beginnt schon hier auf Erden das Reich Gottes. Und deswegen ist es dann auch so spürbar. Wie gesagt, das sind die Wege, die der Herr uns führen will, dass er uns befreien will von all diesen falschen Wegen und Weisen, wie Menschen normalerweise ohne ihn leben. Er allein kann diesen Weg uns schenken. Wenn man also zusammenfasst, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt. Es gibt das Reich der Finsternis, sehr mächtig, sehr gegenwärtig, um uns herum, ständig gegenwärtig und will uns immer wieder in seine hineinziehen, dieser Sog, der davon ausgeht, wie so ein schwarzes Loch, will uns der Böse da hineinziehen, dass wir ihm folgen und seine Wege gehen. Aber wir haben die Möglichkeit, uns von Jesus befreien zu lassen, uns von Jesus aus dieser Welt erlösen zu lassen, aus dieser Welt der Finsternis, in das Reich des Lichtes. Dass wir schon hier auf Erden Gemeinschaft mit Jesus im Himmel haben können, dass wir schon am Himmel gewissermaßen hier auf Erden teilhaben können. Und Sie können das bei vielen Heiligen ja sehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und das möchte der Herr nicht nur dem einen oder anderen Heiligen schenken, sondern jedem ohne Unterschied, weil er uns liebt, haben wir ja schon im letzten Vortrag gesagt. Weil er uns so sehr liebt, möchte er uns allen das Heil schenken. Und bei diesem Heil geht es wirklich um eine grundlegende Neuorientierung meines Lebens. Das ist nicht einfach so ein bisschen, ich lasse mich segnen oder sowas, sondern es ist eine Entscheidung. Will ich diesen Weg mit dem Herrn mit aller Konsequenz gehen und mich befreien lassen? Und das bedeutet immer gleichzeitig ein Nein an die Sünde. Ein Mensch, der dieses Nein zur Sünde nicht sprechen will, der kann von Jesus nicht erlöst werden. Wenn ich sage, und leider Gottes, also ich könnte Ihnen viele Beispiele sagen von Menschen, die einfach hier hängen. Um einen Fall, der heute sehr häufig ist, zu erwähnen. Da ist eine Frau geschieden, sie schon älter, gibt sehr viele von der Sorte. Ja, ganz allein kann ich ja nicht leben. Ich brauche halt immer wieder die männliche Hilfe und dass jemand da ist, der mit für mich und mit mir zusammen zeugt. Dann sagen sie oft, ja, wissen Sie, verheiratet sind sie natürlich nicht, können ja nicht mehr, weil sie ja schon geschieden sind. Der Mann möchte natürlich immer dann wieder mit mir schlafen, dann sagen die Frauen, wissen Sie, da täte ich ja gar keinen Wert drauf legen, das brauche ich gar nicht, aber er möchte es halt und ich will ihn nicht verlieren und dann muss ich halt. Ne? Da fehlt die Bereitschaft, wirklich zu sagen, Herr, ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, dass ich letzten Endes mich dadurch dem Bösen öffne, bitte hilf mir, dass ich da rauskomme aus dem. Und da muss ich mir auch entscheiden, ich will auch da rauskommen. Und wie gesagt, diese Entscheidung haben mir Tausende, Hunderttausende, kann man sagen, auch in den letzten Jahren, auch viele, viele junge Menschen getroffen, die mit dem früheren sündigen Leben gebrochen haben, gesagt haben, nein, diesen Weg der Sünde will ich nicht gehen. Ich will den Weg mit Jesus gehen. Und in dem, wenn er bietet es mir an, dass ich es kann, aus eigener Kraft kann ich es nicht. Aber er kann mir helfen, dass es mir möglich wird. Und er kann mich herauslösen aus diesen vielen Fesseln des Bösen, damit ich wirklich von ihm, ja, durch den Heiligen Geist geheiligt werden kann. Der Heilige Geist ist der Heiligmacher. Und ohne ihn kommt niemand zum Heil. Heil, Heilung, Heiligkeit, das gehört einfach zusammen. Soweit die Einführung in das Thema. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hören wir uns noch ein bisschen ein Lied an und dann würde ich gerne noch einige Anmerkungen, praktische Anmerkungen zum Seminar sagen.
Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Oh, oh, hey, oh, du schenkst mir Gnade, hey, oh.
Leben im Geistseminar, heute der zweite Teil, das Thema Erlösung, wovon? Dieses Leben im Geistseminar bringt insgesamt 6 Vorträge mit Dr. Hans-Martin Lochner. Heute ging es um die Grundfeste des Glaubens, nämlich Erlösung, wovon? Erlösung von der Finsternis in dieser Welt. Die kommt vom Bösen. Der Mensch hat sich eingelassen mit dem Bösen und war verloren, wenn nicht der eine Retter gekommen wäre, nämlich Jesus Christus. Gott selbst ist der einzige Retter. Und alle Versuche in der Weltgeschichte, einfache Lösungen anzubieten, um vermeintlich das Paradies wiederherzustellen, sind fehlgeschlagen. Nur Jesus allein kann uns vor dem ewigen Tod retten. Und er tut es. Und ein wesentlicher Punkt auch, den Dr. Hans-Martin Lochner heute besprochen hat, dass Jesus ja in der Kirche fortlebt. Jesus ist nicht nur eine historische Gestalt, sondern Jesus ist das Haupt der Kirche. Jesus lebt, er ist mitten unter uns, er bleibt bei uns alle Tage. Jesus ist auch in den Sakramenten sichtbar und so weiter und so fort. Und darum ging es heute in diesem zweiten Teil. Ich lade Sie nun ein. Wir haben etwa noch 10 Minuten Zeit, wenn Sie anrufen möchten, dazu auch Fragen stellen an Dr. Hans-Martin Lochner oder Ihre Erfahrungen uns mitteilen, auch mit dem Begleitbuch, mit dem bisher Gehörten in diesem Leben im Geistseminar. Dann rufen Sie uns an im Studio unter 0700 80 85 80 85 oder wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann mit der Vorwahl 0049 700 80 85 80 85.
Ja, ich würde an der Stelle gerne noch ein paar Anmerkungen machen. Bitte, liebe Teilnehmer am Seminar, vergessen Sie auch in der kommenden Woche nicht Ihre tägliche Gebetszeit. Nehmen Sie Ihr Begleitheft vor und für jeden Tag ist ein Text angegeben, lesen Sie ihn, denken Sie über ihn nach, beten Sie, sprechen Sie mit dem Herrn darüber, fragen Sie, was bedeutet das für mich, erlebe ich sowas auch in dieser Richtung und so weiter. Und Sie können auch antworten, dass Sie dem Herrn auf das, was er Ihnen sagt, eine Antwort geben, aus eigenem heraus. Wer bisher noch das Begleitheft nicht haben sollte, ich erinnere noch mal dran, beim Emanuel-Buchladen in Ravensburg können Sie es bestellen. Die Adresse ist auch im September-Programm vorne im Textteil enthalten. Es kann sein, ich habe es von einigen gehört, dass bei Ihnen dieses Blatt, was Sie dann nach dem fünften Abend brauchen, wie es dann mit dem Seminar weitergeht, wo Sie für sich beten lassen können und so weiter, dass dieses Blatt angeblich bei manchen nicht vorhanden gewesen wäre. Wenn das wirklich fehlt, dann können Sie es entweder beim Hörerservice erbitten, aber nur das Blatt, nicht das Begleitbuch. Oder auch bei der Buchhandlung, wo Sie das Buch bestellt haben. Die haben auch dieses Blatt vorrätig, haben mir heute gesagt, sie würden es gerne zuschicken. Und auch, habe ich inzwischen gehört, gibt es Hörer aus Österreich und Südtirol, die auch das Begleitbuch bestellt haben. Sie können beim Hörerservice ein Blatt bekommen, wo Sie für Österreich und Südtirol Hinweise finden, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie also das Gebet um die Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn Sie das gerne erfahren möchten. Und da ist dann oft ja auch die Beichtgelegenheit möglich und auch notwendig. Ja, das waren so ein paar kleine Hinweise noch.
Ich begrüße nun am Telefon Frau Fechler aus Ankommen. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Abend, Herr Dr. Lochner und Herr Löschberg. Ja, ich habe nur eine Frage. Das Begleitbuch habe ich und was ich da drin vermisse, das ist eigentlich Maria. Also sie ist die Braut des Heiligen Geistes, aber ich denke, ich kann nichts mehr in meinem Leben ohne sie. Und das ist sehr schön, das Heft, aber es ist nirgendwo mal jetzt ein Hinweis, dass sie uns doch wirklich zu ihrem Sohn eigentlich am besten führen kann oder auch zum Heiligen Geist, also in die Liebe des Heiligen Geistes. Und es ist nirgendwo erwähnt. Das ist natürlich jetzt gut für ein ökumenisches Seminar. Es können Baptisten, es können evangelischen Christen. Heute habe ich erst gehört, dass wieder einer gesagt hat, wir glauben nicht, wir beten Maria nicht an. Also es sind ja immer noch diese Vorurteile und das hat man vielleicht hier mit berücksichtigt aus Vorsicht. Aber also das vermisse ich, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich in der CE, da ist im Juni so ein Vortrag drin, also ein Auszüge vom Erzbischof Cordes. Und da steht als siebter Punkt dann der Hinweis auf Maria, die Mutter des Herrn, das sollte man nicht vergessen. Und es gibt sicher auch viele charismatische Gruppen, die auch viele Marienlieder, viele schöne Marienlieder in ihren Gesangsheften haben. Aber hier in diesem Heft ist es nicht. Und warum nicht?
Ich habe also das Heft nicht zusammengestellt.
Ja, es ist ja auch noch von einem, der
was
nicht mehr so
ich gut. Ja, und wir haben ja eine ganze Reihe sehr schöner Marienlieder, auch in unserem neuen Liedschatz der charismatischen Erneuerung.
Ja,
also der, sie fehlt nicht wirklich. Was ich persönlich in den Seminaren gerne sage, und ich würde es sicher noch sagen bei Gelegenheit, das, was Maria getan hat, wo sie mit der Engel kam, gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Genau das ist Lebensübergabe und genau das, auf das kommt es an. Auf diesen Schritt. Es hilft nicht, Maria nur zu verehren, zu sagen, was für eine wunderbare Frau sie ist, sondern genau das zu tun, was Maria uns ja selber sagt. Was er euch sagt, das tut. Und unser Mangel ist, dass wir nicht, sehr oft nicht tun, was er uns sagt. Hier ist also der Punkt. Und das mit der Lebensübergabe, das ist also buchstäblich so zu verstehen. Was viele nicht bedenken, ist, dass Maria als junges 16-, 17-jähriges Mädchen, die sie damals wahrscheinlich gewesen ist, genau gewusst hat, wenn sie ein Kind bekommt und keinen Vater vorweisen kann, ist sie ein Kind des Todes. Ja, wir kennen ja diesen Fall, wo diese Frau gebracht wird und wo es heißt, Moses hat befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du, sagt man zu Jesus. Ne? Maria wäre gesteinigt worden. Nach Recht und Gesetz, wie es in Israel damals war. Dass sie den Mut hatte, zu dieser Botschaft Ja zu sagen und ihr Leben gewissermaßen riskiert hat auf diesem Weg und nicht wusste, wie das gut hinausgehen kann. Nach menschlichem Ermessen konnte es nicht gut hinausgehen. Dass sie trotzdem dazu Ja sagt, das ist etwas so Unglaubliches. Und hier würde ich sagen, das ist ein Teil der Marienverehrung, den ich sehr vermisse in der Marienverehrung bei uns in der katholischen Kirche, dass man das gar nicht sieht und da gar nicht weiß und dass man ja leider manchmal so ein bisschen in Frömmigkeit hinausweicht. Ja, wir sind fromm und wir beten Rosenkranz und so und damit hat sich's. Nein, damit hat sich's eben nicht. Sondern das Entscheidende ist ja, dass ich tue, dass was er euch sagt, das tut, dass ich wirklich mich von Jesus, wie soll ich sagen, das, was er mir aufträgt, dass ich das tue. Und da muss ich eine Kritik an der charismatischen Erneuerung bei uns in Deutschland anbringen. Ich habe auch bei unseren Gruppen, und es hören mich ja jetzt auch viele zu, die dazu gehören, den Eindruck, wir tun das, was er uns aufträgt, nicht oder doch nur ungenügend. Dass wir uns nicht wirklich aufmachen, zum Beispiel die Geistesgaben gebrauchen, damit Menschen zum Glauben finden, sondern bestenfalls gebrauchen wir sie unter uns, aber nicht in Richtung der Mission und der Neuevangelisation, oder wir gebrauchen sie oft überhaupt nicht mehr und lassen sie wieder einschlafen. Das ist ein wirklicher schwerer Verstoß. Wir sind auch als charismatische Erneuerung leider in manchen Beziehungen ungehorsam gegen den Herrn, obwohl wir in der Lebensübergabe versprochen haben, ja, Herr, ich will dir gehorchen und ich will alles tun, dass das, was du möchtest, hier auf Erden geschieht. Und wie gesagt, gerade die Neuevangelisation, das vermisse ich so sehr und ich habe es dieser Tage auch wieder in verschiedenen Gesprächen gemerkt und festgestellt, dass wir da einfach, das kann man sagen, das geht von einem Ohr rein und ins andere wieder raus. Und dann bleibt's dabei, wir leben unser Leben so, wie wir es bisher auch gewohnt sind. Und die Frage, Herr, was willst du denn eigentlich, die spielt dann gar keine Rolle mehr, weil der Alltag uns überrollt. Ganz große Gefahr. Und da sehe ich bei Maria, sie hat von vorne bis hinten anders gehandelt. Sie war wirklich die Magd des Herrn. Und wir werden auch nur wirklich beim Herrn, wie soll ich sagen, seine Freude erwecken, wenn wir ihm dienen, so wie Maria ihm gedient hat. Und nicht, wenn wir sagen, ach ja, Herr, wir sind so fromm, jetzt habe ich heute schon wieder 3 Rosenkränze gebetet. Nichts gegen das Rosenkranzgebet. Ich weiß, dass in vielen unserer Gebetsgruppen das sehr eifrig gebetet wird. Bin ich durchaus der Meinung, es ist richtig. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist es unzulänglich, unzureichend. Es kommt darauf an, dass ich mich wirklich aufmache, von diesem Feuer des Heiligen Geistes getrieben zu anderen Menschen gehe, damit ich sie durch dieses Feuer anstecke, dass sie anfangen zu brennen in der Liebe des Herrn. Gott sei Dank, es gibt eine ganze Reihe Leute, die wirklich in dieser Weise brennen, aber und auch das Feuer weiterreichen. Aber es sind leider Gottes, für mein Empfinden, viel zu wenige, selbst in der charismatischen Erneuerung, noch viel zu wenige. Gebe Gott, dass sich das ändert. Aber danke für Ihre Anfrage, Frau Fächler.
Ja, danke. Danke. Auf Wiederhören, Frau Fächler. Ich habe jetzt noch eine Hörerin am Telefon, Frau Pfeiffer aus Ruppolding. Grüß Gott, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe noch eine Frage zum, was Sie vorher gesagt haben, Herr Dr. Lochner, mit der Sucht und die Behandlung sozusagen mit dem Feuer des Glaubens, mit den 80% ja. Erfolg. Das habe ich nämlich letztes Mal in einer Standpunktsendung gehört, wo es darum ging, was Sender der Esperanza. Und es hat mich so begeistert, weil das so, dieser Pater das so, ja, so überzeugend dargestellt hat, und hatte dann ein Gespräch mit einem Bekannten darüber und habe das dann eben da so begeistert vorgebracht, dass da eben so hohe Erfolgsquote auch ist, und der hat dann spontan gesagt, ja, für ihn hört sich das so an, als wenn man da eine Sucht durch die andere ersetzt. Und da wusste ich in dem Moment eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil mir irgendwie so da völlig der Wind aus den Segeln genommen war. Wie wäre Ihre Antwort dazu gewesen?
Wenn ich mich für Jesus begeistere, dann ist das keine Sucht. Ja. Die Sucht macht mich ja unfrei. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn ich gläubig bin, kann ich jederzeit wieder in den Unglauben zurückgehen und kann Jesus jederzeit den Gehorsam wieder aufsagen. Nee? Leider Gottes ist das möglich. Das ist ja eigentlich schlimm, weil es so ist, ist aber so.
Ja.
Während der Süchtige, der kann also seine Sucht nicht einfach loswerden.
Ja.
Nee?
Oder okay, wenn man es nicht so krass darstellt, dass man eben, so wie dieser Bekannte gemeint hat, dass man sich sozusagen, weil man eben keine andere Möglichkeit mehr hat, das als sich festklammert eben an dieser letzten Möglichkeit, ja, als Ersatz, jetzt vielleicht nicht als Sucht, aber so als, ja, dass man sich selber was vormacht, dass man einfach sich an was festhalten kann.
Am Herrn darf ich mich festhalten.
Ja,
der ist der Einzige,
genau,
wo ich das wirklich darf. An der Zigarette und am Alkohol soll ich mich nicht festhalten und am Rauschgift auch nicht.
Ja.
Das verbrennt mir die Finger und das zerstört meine Seele. Aber am Herrn, wenn ich mich festhalte,
was soll da Schlechtes dran sein?
Jeder von uns, wer wirklich im Glauben lebt, muss sich ja am Herrn festhalten.
Ja.
Schauen Sie, Gottesmutter, an was hat sie sich festgehalten? Am Gott, am Vater.
Ja.
An nichts anderem. Sonst hätte sie diesen Schritt überhaupt nicht tun können. Ich kann immer wieder nur sagen, es ist so für mich so erstaunend. Und noch dazu ein 16-, 17-jähriges Mädchen bringt das fertig, in dieser Weise ihr Leben aus der Hand zu geben. Wie gesagt, das ist also das für uns so Wichtige, dass ich wirklich vom Herrn mir die Kraft geben lasse. Und ich darf dann noch dazu fügen, es gibt auch im Bereich des Katholischen inzwischen solche Häuser, wo das möglich ist. Ich weiß das von Medjugorje, aber soweit ich weiß auch von den Seligpreisungen im Raume Österreich und wohl auch, soweit ich weiß, in Italien gibt es solche Häuser, wo Menschen freigesetzt werden, von Gott her freigesetzt werden. Und wer sagt, ach, da wird eine Sucht durch die andere abgelöst, würde ich fast sagen, das geht mir für ein bisschen in Richtung Gotteslästerung.
Ja gut, das ist auch jemand, der jetzt eigentlich damit jetzt nicht so viel am Hut hat, sagen wir mal so salopp. Das ist ja auch jemand, der jetzt sicher eigentlich auch eine ganz andere Richtung hat, der jetzt nicht sehr gläubig ist, das ist klar.
Ja.
Aber gerade da dachte ich eben, dass ich da irgendwie durch diese hohe Erfolgsquote, dass das eigentlich für sich spricht, dass da was dahinter sein muss, was einfach ganz anders ist wie alles andere. Und
wie gesagt, von Gott her, beziehungsweise von Jesus her, ist der Einzige, der wirklich sowas fertigbringt.
Ja.
Alles andere bringt mir wirklich nur in neue Gefangenschaft. Machen wir zum Beispiel beim Rauschgift, ne?
Ja.
Damit er vom Rauschgift freikommt, kriegt er da irgendwelche Medikamente, dann braucht er das Rauschgift nicht mehr, aber dann gewöhnt er sich an das Medikament.
Ja.
Oder dass der Alkoholiker dann ein wahnsinniger Raucher wird oder sowas. Kenne ich ja auch Fälle. Ne?
Genau.
Wir müssen leider Schluss machen.
Genau. Ja.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke auch für Ihre Anfrage.
Ja.
Danke.
Haben Sie Mut.
Auf Wiederhören, Frau Pfeiffer. Damit sage ich herzlichen Dank, Dr. Hans-Martin Lochner, für den zweiten Teil dieser Reihe, das Leben im Geist-Seminar, Erlösung, wovon vielleicht ganz kurz ein Hinweis auf das nächste Thema und dann ein kurzer Gebetsabschluss.
Herr, segne alle, die jetzt zugehört haben. Gib ihnen die Bereitschaft und den Mut, dir ganz nachzufolgen und aus ganzem Herzen dir zu dienen. Dass du wirklich eine breite Schicht neu erreichen kannst von Menschen, die ihr Leben ganz nach dir hin ausrichten. Dazu segnet euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Und mit Dank an Barbara und Miller Dominik verabschiede ich mich auch am Mikrofon, Martin Löschberger.